Was zuletzt geschah bei Greifbar? Kennt ihr das? Ihr guckt irgendeine Serie, eure Lieblingsserie bei Netflix oder sowas, und es beginnt mit den Worten, was zuletzt geschah bei, und dann kommt eure Lieblingsserie. Das ist das Recap, die Rückblende, der Rückblick. Was ist in der Folge davor alles Wichtiges passiert, was ihr wissen müsst, um die Folge jetzt zu verstehen? Also, eure neue Lieblingsserie, die Greifbar-Predigten im Greifbar-Gottesdienst. Was zuletzt geschah bei Greifbar? Wenn ihr letzte Woche hier wart, wenn ihr nicht hier wart, ist es jetzt für euch, dann haben wir da schon in Markus 10 reingeschaut. Und wir haben eine Geschichte gelesen von einem jungen Mann, der wird da der reiche Jüngling genannt. So in der christlichen Geschichte ist es der reiche Jüngling. Also ein junger Mann, der so viel Geld hat, dass ihn das charakterisiert, er ist der reiche Jüngling. Und dieser reiche Jüngling, der kommt zu Jesus mit der Frage: Hey, was muss ich eigentlich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Um in Ewigkeit bei Gott zu sein? Und Jesus zählt so eine Reihe von Geboten auf, nichts wirklich Überraschendes, Dinge, die, wenn man das Alte Testament kennt, ganz nahe liegen. Und der junge Mann sagt: Check, 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 check. Ja, habe ich alles. Und dann sagt Jesus, Vers 21, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Das sagt Jesus zu diesem jungen Mann. Und seine Reaktion darauf ist, er geht traurig weg, weil er sehr reich war. Offensichtlich fiel es diesem jungen Mann nicht leicht, von diesem Reichtum loszulassen. Und Jesus sagt ja, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf mich. Das hatten wir auch in der vorherigen Predigt mal. Das ist ein Bild fürs Sterben. Im Römischen Reich war die Kreuzigung die brutalste und wahrscheinlich auch in der Menschheitsgeschichte brutalste Art der Hinrichtung. Und diejenigen, die dazu verurteilt wurden, die haben ihr Kreuz oder zumindest den Querbalken des Kreuzes zur Hinrichtungsstätte getragen. Das hieß es, sein Kreuz auf sich nehmen. Geh sterben. Geh zu deiner eigenen Hinrichtung. Und das, was Jesus diesem reichen Jüngling sagt, ist: Du musst deinem Reichtum sterben. Was steht zwischen dir und einem Leben, was ganz Gott hingegeben ist? In deinem Fall dein Reichtum. Jesus sagt nicht zu allen Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben: Verkauf alles und gib es den Armen. Es gibt andere Beispiele. Er sagt es zu ihm. Er musste seinem Reichtum sterben, um Jesus nachzufolgen. Und dann geht es weiter und es stellt sich so die Frage: Oh Mann, Jesus, wenn es so schwer ist, für Reiche ins Himmelreich zu kommen, ins Reich Gottes zu kommen, gerettet zu werden, wie geht es denn dann überhaupt? Wer soll dann überhaupt gerettet werden? Und dann sagt Jesus diesen Satz, Vers 27, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wir lernen da, gerettet werden wir nicht durch unsere Nachfolge, nicht durch unsere Hingabe. Nicht durch unsere Opfer, nicht durch unsere Scheidung, nicht durch unsere Taten und Werke. Gott ist es möglich, aus Gnade. All das haben wir letzte Woche in 4 Kapiteln in Lauras Predigt gehört. Und ihr wart wahrscheinlich dankbar, dass Kapitel 5 und 6 und 7 nicht letzte Woche kamen. Deswegen kommen sie jetzt. Also, das geschah bisher bei Greifbar. Wir lesen nämlich in dieser Geschichte jetzt direkt weiter. Also, der letzte Vers, den wir gelesen haben letzte Woche, ist: Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und da sagt Petrus zu ihm, ich lese ab Vers 28. Da sagte Petrus zu ihm, zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Das ist keine direkte Frage, das ist eine Feststellung, aber zwischen den Zeilen ist so ein bisschen die Frage: Hey, Jesus, was haben wir davon? Wofür? Wofür haben wir all das aufgegeben? Vielleicht meint er das so, wenn es eh nicht an uns liegt, wenn es dem Menschen eh unmöglich ist, also wozu haben wir das dann gemacht? Was, Jesus, sag mal. Vers 29 bis 31. Jesus antwortete: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Bruder oder Schwester, Vater oder Mutter, Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Aber viele Erste werden Letzte und die Letzten werden Erste sein. Herr Jesus, wir haben alles zurückgelassen. Was haben wir davon? Lass uns einen Moment überlegen, was haben Petrus und die anderen denn zurückgelassen? Was wissen wir über ihr Zurücklassen? Also wir wissen über diesen Kreis von 12 Jüngern, die Jesus irgendwie besonders beruft, auserwählt, diesen Kreis der 12, dass sie alle ihr Zuhause zurückgelassen haben, ihre Berufe zurückgelassen haben, ihren Besitz, auch ihre Familien. Bei Jakobus und Johannes wissen wir es, dass sie ihren Vater Zebedeus einfach bei den Booten im Fischereifamilienunternehmen zurückgelassen haben. Genauso auch bei Petrus und Andreas. Auch die waren Fischer. Die haben ihre Netze und Boote einfach stehen und liegen lassen. Bei Petrus wissen wir, dass er eine Frau zu Hause gelassen hat. Woher wissen wir das? Markus 1, 31 sind sie in Kapernaum im Haus von Petrus und Andreas und die Schwiegermutter von Petrus ist krank und Jesus heilt sie. Also Petrus hat eine Frau. Das wissen wir auch, weil Paulus in 1. Korinther 9, Vers 5 sagt, Petrus reist mit seiner Frau umher. Also später hat er seine Frau mitgenommen auf Reisen. Damals, als er einer der 12 war, wohl nicht, zumindest lesen wir es nicht. Da war Matthäus, der auch Levi genannt wird, der hatte einen richtig lukrativen Job. Der hat richtig Kohle gemacht als Zöllner. Er war verachtet dafür, aber wenn dein Ziel damals war, möglichst reich zu sein, das hat er gemacht. Und das hat er zurückgelassen. Und die anderen 7? Philippus, Bartholomäus, Thomas, Judas, der Sohn des Jakobus, der auch Thaddäus genannt wird, Simon der Zelot, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Judas Iskariot. Was mit denen? Da wird es nicht explizit beschrieben. Wir wissen, sie haben ihre Jobs zurückgelassen, ihre Familie, ihren Besitz. Und wenn Jesus hier in unserem Text davon redet, dass ihr Äcker zurückgelassen habt, dann können wir davon ausgehen, einige von denen wären Bauern gewesen sein. Die haben Landwirtschaft gemacht, haben das zurückgelassen. Simon der Zelot genannte. Zeloten, das war eine Widerstandsgruppe. Die haben damals gewaltsam gegen die römische Besatzungsmacht gekämpft. Also wahrscheinlich gehörte er zu einer Gruppe von, ist das unangemessen zu sagen, von Terroristen, die gewaltsam mit Anschlägen gegen das römische Reich agiert haben. Und er wird höchstwahrscheinlich diese Widerstandskampfgruppe zurückgelassen haben, um Jesus zu folgen. Aber die 12 waren ja nicht die einzigen, die mit Jesus umhergezogen sind, die ihm nachfolgten. Wir wissen, dass Jesus einmal 70 Jünger zu zweit aussandte, also es sind ein paar mehr. Wir lesen in den Evangelien, dass immer mehr Leute ihm nachfolgten und dann hat Jesus mal was Anstößiges gesagt und einige haben wieder ihre Sachen gepackt und sind weggegangen, denen war das zu krass. Es gab mehr und weniger und es gab auch Frauen, ganz ausdrücklich Frauen, die Jesus nachfolgten. Ich lese es euch vor, ihr müsst nicht mit hinblättern, Lukas 8, 1-3. Da steht, und es geschah danach, dass er, Jesus, durch Städte und Dörfer zog und predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 gingen mit ihm. Dazu einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau des Chuzas, des Verwalters des Herodes. Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrem Besitz. Also waren mehrere Frauen, die waren dabei und die waren wohlhabend. Spannend, die haben nicht all ihren Besitz verkauft und den Armen gegeben, die haben ihr Besitz nach und nach in diesen Dienst von Jesus gesteckt. Und mindestens eine von denen war verheiratet. Ich frage mich, was dieser Verwalter des Herodes, dessen Frau mit Jesus umhergezogen ist, so gedacht hat. Hier steht ja nicht, dass sie sich von ihm getrennt hat, geschieden hat. Genauso wie das von Petrus und seiner Frau nicht steht. Aber sie lassen zurück, um mit Jesus umherzuziehen. Also es gab diejenigen, die haben Jesus dadurch nachgefolgt, dass sie sprichwörtlich alles zurückgelassen haben und mitgekommen sind. Und das ist ja auch das Bild der Nachfolge. Da, wo Jesus hingeht, da gehen sie mit hin. Ganz bildlich, ganz räumlich. Aber es gibt auch Leute, die irgendwie Jünger von Jesus sind, die nicht mitkommen. Letztes Jahr hatten wir eine ganz lange Predigtreihe nur über Maria und Martha von Bethanien. Freunde von Jesus. Jünger von Jesus. Und was machen die? Die stellen ihr Haus zur Verfügung. Wenn Jesus in Bethanien war, dann haben die gesagt, hier, Jesus, komm mit allen Leuten, die zu dir gehören und die zu dir wollen, kommt hier rein. Unser Haus ist euer Haus. Ihr habt Kühlschrankrecht. Ihr dürft alles nutzen. Was meines ist dein. Was macht Maria? Maria setzt sich Jesus zu Füßen wie ein Jünger, als eine Jüngerin. Und damit lässt sie Rollenbilder zurück und enttäuscht Erwartungen. Also die von ihrer Schwester, aber die von der ganzen Gesellschaft. Das war unerhört. Sie hatte gerade als Frau und als Gastgeberin, hatte sie was anderes zu tun, als Jesus zu Füßen zu sitzen. Also was lassen Maria und Martha zurück? Sie stellen Jesus alles, was sie haben, zur Verfügung. Sie brechen da mit Rollenbildern und Erwartungshaltungen, wo Jesus sie in etwas anderes ruft. Und das heißt wahrscheinlich auch, dass sie für den einen oder die anderen ihren guten Ruf verloren haben. Ich glaube nicht, dass Maria in Bethanien bei den meisten Leuten dort hoch angesehen war. Ich glaube, die haben gedacht, die Maria, die ist ein bisschen und ganz unerhört und schrecklich. Und noch eine Geschichte, da will ich euch auch kurz mit hineinnehmen. Die finden wir auch wieder in Lukas 8. Ihr müsst nicht mit reinblättern. Ich erzähle es euch. Jesus fährt mit seinen Jüngern einmal über den See Genezareth drüber. Das ist ein Gebiet, wo nicht nur Juden wohnen. Und da ist ein Mann, von dem lesen wir Folgendes, 8 Vers 27. Und als er, Jesus, ans Land gestiegen war, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der seit langer Zeit Dämonen hatte. Und er zog keine Kleider an und blieb in keinem Haus, sondern in den Gräbern. So, das ist ein Mann, der ist gequält von bösen Mächten. Und zwar so sehr, dass er nicht mehr zu Hause wohnen kann, sondern dass es ihn irgendwie raustreibt. Und der zieht keine Kleidung an, das war damals nicht üblich. Man hatte auch keine FKK-Kultur wie hier, man ist nicht nackt in die Sauna gegangen. Es war völlig unerhört und er lebte zwischen den Gräbern. Der war völlig außer sich, so gequält war der. Der ist dort und was passiert? Jesus kommt, er rennt auf Jesus zu, Jesus befreit ihn. Das ist, falls ihr die Geschichte mal gehört habt, die mit, das ist nicht eine dämonische Macht da drin, das sind viele Legionen. Und Jesus erlaubt diesen dämonischen Mächten, dass sie in die Schweine fahren und die Schweine rennen in den See und sterben. Die Leute in der Gegend finden das irgendwie beängstigend und nicht so cool, dass die Schweine jetzt weg sind. Und was sagen sie zu Jesus? Vers 37. Da bat ihn die ganze Menge aus der umliegenden Gegend, sie zu verlassen, denn eine große Furcht hatte sie ergriffen. Daraufhin stieg er ins Boot und kehrte zurück. So. Also die sagen, Jesus, bitte geh weg. Und er sagt, okay, dann gehe ich. Aber was macht der Mann? Vers 38, 39. Es bat ihn aber, der Mann, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn weg und sagte, geh nach Hause und sag, welche großen Dinge Gott für dich getan hat. Und er ging hin durch die ganze Stadt und verkündete, wie große Dinge Jesus für ihn getan hatte. Jesus verlässt die Gegend, weil die Leute ihn darum bitten. Und dieser Mann, der Ex-Dämonisierte, der Befreite, der jetzt wieder Kleidung trägt, den es nicht mehr zu den Gräbern zieht, der sagt, Jesus, ich will bei dir bleiben, darf ich mitkommen? Und Jesus sagt, nein. Jesus sagt, bleib hier, geh nach Hause. Geh dorthin, wo du herkommst. Geh dorthin, wo du vor langer, langer Zeit, bevor diese bösen Mächte dich ergriffen haben, wo du gelebt hast. Und bezeuge da, was Gott an dir getan hat. Er sagt nicht, du darfst mir nicht nachfolgen, geh weg, du bist nicht bereit dafür. Es ist so, als würde Jesus sagen, du willst das tun, was ich dir sage? Du willst dich mir zur Verfügung stellen? Ja, aber das heißt für dich nicht ins Boot zu steigen und in fremde Gebiete zu ziehen, sondern in deine Heimat von mir Zeugnis zu geben. Und ich stelle mir vor, dass es für diesen Mann angenehmer gewesen wäre, mit Jesus mitzugehen. Weil was denken die Leute aus seiner Gegend über ihn? Die haben den ja gesehen. Die hatten Angst vor dem. Die haben wahrscheinlich über den gelästert. Jetzt zieht er wieder Kleidung an. Ja, klar. Aber wäre es nicht angenehmer, irgendwo neu anzufangen? Bei dem, der ihn befreit hat? Das Kreuz, was dieser Mann auf sich nehmen musste, war zurückzugehen. Allem Spott zum Trotz. Also auch da haben wir ein Jesus nachfolgen, Jünger von Jesus sein, nicht im mit Jesus gehen, sondern im bleiben. Und wenn wir dann nach Ostern schauen in der Apostelgeschichte, da sehen wir, wie in der Gemeinde, Apostelgeschichte 2 und 4, wie Leute Besitz verkauft haben und es einfach geteilt haben. Die sind auch geblieben, die sind nicht woanders hingezogen. Die haben das gegeben, was sie besessen haben. Oder Apostelgeschichte 19 in Ephesus lesen wir, ganz spannende Geschichte. Da kommen viele Leute zum Glauben an Jesus Christus, die vorher in so okkulten Dingen verstrickt waren. So Hexerei, Zauberei Sachen. Und die hatten ganz viele wertvolle Bücher. Und die haben diese Bücher gebracht und verbrannt. Und dann steht dort, Apostelgeschichte 19, Vers 19, dass all das, was an diesem Tag verbrannt wurde, dass das einen Wert von 5000 Silberlingen hatte. Wie viel ist das? Ein Silberling war ein Tagelohn eines einfachen Arbeiters damals. Wie wäre das heute? Wir haben in diesem Jahr einen Mindestlohn von 13,90 Euro. Wenn du 8 Stunden am Tag arbeitest, sind das 111,20 Euro am Tag. Das mal 50.000 wären 5.560.000 Euro. Das haut nicht ganz hin. Damals lebten die Menschen in größerer Armut. Es gab keinen Mindestlohn wie bei uns. Aber allein diese Zahl macht uns deutlich, das ist ein Vermögen. Und niemand scheint die Frage zu stellen, hey, könnten wir diese Bücher nicht eher verkaufen und das Geld den Armen geben? Ist keine Option. Warum? Weil die so überzeugt sind, das, wofür diese Bücher stehen, das, wozu diese Bücher führen, das, wofür wir sie gebraucht haben, das ist so böse, das ist so anders als Gottes Wille. Das können wir niemandem mehr anvertrauen und geben und dafür Geld nehmen. Das muss weg. Wir müssen uns davon trennen, radikal trennen. Das geben wir weg. Das war vielleicht ihr Kreuz, was sie auf sich genommen haben. Okay, kommen wir zurück zu unserer Szene in Markus 10. Jesus spricht zu seinen Jüngern, die zu denen gehört haben, die wirklich alles zurückgelassen haben, die mit ihm gekommen sind. Und er sagt, niemand von denen, die so etwas hinter sich lassen, ist da, der nicht hundertfach empfängt. Aber bevor wir über dieses hundertfach Empfangen nachdenken, das klingt irgendwie cool, oder? Mich reizt das. Gucken wir gleich drauf. Lass uns einen Moment still werden und darüber nachdenken, gibt es etwas, was ich zurückgelassen habe? Wenn ich irgendwann entschieden habe, mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, was habe ich zurückgelassen? Was habe ich aufgegeben? Was war mein Kreuz? Oder gibt es etwas, wo Jesus mir heute sagt, lass das los, gib das auf. Lass uns einen Moment still sein, jeder und jede für sich und Gott fragen. Vielleicht denkst du jetzt gerade, oh Mann, ich brauche noch mehr Zeit zum Nachdenken und Beten. Dann nimm sie dir bitte später. Vielleicht ist eine Frage, die dir dabei hilft, dieser Frage auf die Spur zu kommen. Wenn du vor einiger Zeit, vor Monaten, Jahren vielleicht, die Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen, dein Leben ihm zu geben, Gott in all deinen Lebensbereichen Chef sein zu lassen, was immer deine Formulierung ist. Wenn du diese Entscheidung vor längerer Zeit getroffen hast, wie würde heute dein Leben aussehen, wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hättest? Was wäre anders? Eine andere Frage, die helfen kann, welche Ziele für dein Leben haben sich verändert? Welche Werte, nach denen du lebst? Das sind Fragen, die uns helfen können, auf die Spur zu kommen, was haben wir zurückgelassen? Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen, dann gehe ich fest davon aus, es gibt diese Punkte. Aber es kann theoretisch auch sein, dass du darüber nachdenkst und merkst, oh, das ist erstaunlich wenig, erschreckend wenig. Ich habe jetzt länger darüber nachgedacht, von verschiedenen Seiten geguckt, aber eigentlich habe ich nicht so wirklich was aufgegeben. Und wenn das der Fall ist, lass mich ganz liebevoll eine harte Frage dir mitgeben. Wenn du merkst, dass du für Jesus nichts zurücklassen musstest, dass du niemals einer Sache sterben musstest, könnte es sein, dass du noch nicht angefangen hast, Jesus richtig nachzufolgen. Und ich will auch diese Frage uns allen mitgeben. Gibt es etwas, eine konkrete Sache, wo wir merken, dass Jesus uns vor die Alternative stellt? Wie diesen reichen Jüngling. Diese Sache oder ich. Wenn du mir nachfolgen willst, dann muss diese Sache sterben. Dann musst du dieser Sache sterben. Gibt es das? Und wenn es bei dir etwas gibt, dann wird es etwas anderes sein als bei der Person rechts oder links von dir. Und das ist nichts, was ich hier predigen kann, weil das ist was Jesus dir zeigen muss. Selbst wenn ich dich persönlich ziemlich gut kenne und selbst falls ich eine Idee hätte, was es bei dir sein könnte, wäre es nicht mein Job, dir das zu sagen. sondern Jesus wird uns das sagen. Und unser Job ist es, Jesus zu fragen: Herr Jesus, gibt es was ich loslassen sollte? Was ich loslassen muss? Aber zum Glück gibt es ja diese Verheißung mit dem Hundertfach, oder? Was sagt Jesus? Jesus sagt, wer Dinge für mich zurücklässt, wird das Hundertfach wiederbekommen. Und zwar schon jetzt. Nicht erst in Ewigkeit. Das ist doch spannend. Man könnte doch irgendwie erwarten, dass Jesus sagt, hey, all das, was du während deines Lebens für mich aufgibst, das wirst du hundertfach zurückbekommen als ewigen Lohn in Ewigkeit. Aber er sagt, hundertfach empfangen, schon jetzt in dieser Zeit. Diese Stelle kann man ganz furchtbar verdreht predigen. Und sie wird leider immer wieder ganz furchtbar verdreht gepredigt. Gerade wenn wir es auf Geld anwenden. Es gibt noch ein paar andere Stellen zum Thema Geld geben, die gerne herangezogen werden. Und ich zeige euch mal, wie immer wieder diese Stelle missbraucht wird. Es wäre nämlich folgendermaßen, es zu missbrauchen. Hey, ich predige heute über Spenden, über Geld geben. Und es gibt ein göttliches Prinzip. Und das ist das, wenn du etwas gibst, wird Gott es dir hundertfach zurückgeben. Wenn du 100 Euro spendest, zum Beispiel für meinen Dienst, meine Ministry, dann wird Gott dir das zehnfach oder hundertfach zurückgeben. Du wirst 1.000 oder 10.000 Euro bekommen von Gott. Und wenn du 10.000 Euro spendest, zum Beispiel für mich in meine Ministry, dann wird Gott dir 100.000 oder 1 Million zurückgeben. Du willst Millionär werden? Hier ist ein göttliches Prinzip. Ich habe gerade auch in der Art, wie ich geredet habe, ein bisschen anders gepredigt, weil die Predigten, die ich in diesem Stil höre, sind häufig so, naja, findet selbst ein Wort. Ihr Lieben, das ist Missbrauch am Wort Gottes. Jede einzelne dieser Bibelstellen, die dafür herangezogen werden, werden verdreht, aus dem Kontext gerissen und missbraucht. Und ich will es euch nur an dieser hier zeigen, weil wir heute nicht über Geld geben reden. Jesus sagt, wer etwas zurücklässt um meinetwillen, bekommt es hundertfach zurück. Unter Verfolgung. Um meinetwillen, hundertfach unter Verfolgung. Erstens um meinetwillen. Jesus sagt, wer das tut um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Es geht hier um die Motivation. Wenn ich dem Dienst von irgendeinem Wohlstandsprediger, so nennt man die manchmal, Geld gebe, weil ich will, dass ich das zehnfach, hundertfach zurückbekomme, gebe ich um Jesu Willen, fürs Evangelium, fürs Reich Gottes? Nein, für mich. Jesus sagt, wer für mich gibt, weil er mich liebt, der wird wieder empfangen. Die Motivation ist entscheidend. Wenn du sagst, ich gebe Geld, weil ich glaube hier in einem biblischen Prinzip und ich gebe Geld, weil ich möchte reich werden, dann ist das geistlich eingepackter Egoismus. Dann machst du vermeintlich göttliche Prinzipien zu etwas, was du benutzt, um deiner selbst willen. Dann versuchst du, Gottes Segen zu missbrauchen. Ich benutze sehr harte Worte, weil ich glaube, es ist so hart. Um Jesu willen. Wenn wir um Jesu Willen geben, Geld oder was auch immer, dann haben wir die Verheißung, dass wir dabei nicht zu kurz kommen. Zweitens, hundertfach. Wie meint es Jesus? Nehmen wir ein Beispiel, was er hier sagt. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der ein Haus verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und so weiter und so fort. Nehmen wir mal Petrus. Ja? Petrus hat ein Haus zurückgelassen mit einer Schwiegermutter, die mal krank geworden ist. Der hat das zurückgelassen. Und wir wissen, er hat eine Frau. Übrigens, falls du denkst, wir wissen, dass diese Frau Eden oder Eden heißt und mal schwanger war, aber das Kind nicht bekommen hat, dann guckst du die Staffel von The Chosen, keine Ahnung, welche Staffel, 4 oder sowas. Aber das steht nicht in deiner Bibel. Und wenn du denkst, es steht in deiner Bibel, lade ich dich ein, weiter The Chosen zu gucken, aber noch mehr Bibel zu lesen. Spoiler-Alarm. Tut mir voll leid, Spoiler-Alarm vergessen. Das tut mir wirklich... Es ist aber nicht biblisch, was ich gespoilert habe, okay? Es steht da nicht. So, okay, sorry, das kam so. Also, nehmen wir Petrus als Beispiel. Wir wissen, er ließ ein Haus zurück. Und er ging mit Jesus. Wenn diese Wohlstandspredigt, die ich eben skizziert habe, recht hätte, dann würde das heißen, so nach irgendwie bummelig 3 Jahren, kommt er wieder nach Hause zurück und sagt, Eden, mein Schatz, weil sie vielleicht doch so hieß, ich bin losgegangen und wir hatten hier ein Haus in Kapernaum. Aber jetzt haben wir Häuser in ganz Galiläa und Judäa und in Jerusalem, die beste Wohnlage hier, das sind die Besitzurkunden, es wurde alles auf mich überschrieben. Wo wollen wir nächstes Wochenende hin? Ist absurd. Offensichtlich meint das Jesus so nicht. Wie meint es Jesus? Inwiefern haben die Jünger, die alles zurückgelassen haben, Häuser und auch Brüder und Schwestern, 100-fach zurückbekommen? Sie waren unterwegs und sie kamen vielleicht nach Bethanien. Und da waren Martha und Maria und haben gesagt, unser Haus ist euer Haus. Ihr habt Kühlschrankrecht. Hier dürft ihr sein. Und sie kamen in den nächsten Ort und dort wurden sie eingeladen. Was haben sie gewonnen? Sie haben diese herzliche Gastfreundschaft gewonnen, dass sie überall ein Haus fanden, wo sie aufgenommen wurden. Dass sie überall Geschwister fanden, Schwestern im Glauben, wie Maria und Martha, Brüder wie ihr Bruder Lazarus. Ja, sie haben Dinge zurückgelassen und sie haben Dinge bekommen. Und Jesus sagt, dass das Dritte unter Verfolgung. Das ist ein wichtiger Punkt da. Wir empfangen 100-fach schon in dieser Zeit und in Ewigkeit das ewige Leben, aber wir empfangen das unter Verfolgung, sagt er, unter Widerstand. Alleine, also für die Jungs damals hieß das wirklich, dass die nachher alle gestorben sind. Für uns wird das wahrscheinlich für kaum jemanden das heißen. Ja, vielleicht heißt es für uns unter Spott oder was auch immer. Aber es ist klar, das, was Jesus hier verheißt, ist nicht ein Leben in Fülle, wie es unsere Welt, unsere Gesellschaft uns vor Augen malen würde. Wie alle möglichen Influencer, denen wir irgendwie folgen oder nicht folgen, uns vor Augen malen. Das ist kein Leben in absoluter Sicherheit, in absolutem Luxus, in Reichtum, in Genuss, in Spaß, in Entspannung, was auch immer. Das ist was völlig anderes. Leben in Fülle, davon spricht Jesus. Das Leben in Fülle, was Jesus gibt, das kannst du haben in Unterdrückung, in Verfolgung, in ich muss vor Leuten weglaufen vielleicht. Oder ich werde vor Gericht gestellt. Trotzdem spricht Jesus von Leben in Fülle. Versteht ihr, Jesus spricht hier von einer anderen, von einer anderen Ebene von etwas wiederbekommen, 100-fach, als das, was wir geben. Und dann sagt er diesen letzten Vers, aber viele Erste werden Letzte und die Letzten werden Erste sein. Hand auf Herz, wer hört das und denkt, oh Jesus, geht's komplizierter? Was meinst du? Das ist so paradox. Hä? Die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Das ist so ein typischer Satz von Jesus, oder? Wer an seinem Leben festhält, der wird es verlieren. Wer sein Leben hingibt, der wird es gewinnen. Wer sich groß macht, wird erniedrigt. Wer sich erniedrigt, wird erhöht. Oh, so lauter paradoxe, metaphorische, Mann, was meinst du damit, Sätze? Und ich glaube, wenn wir uns diesen komischen Paradoxen, Jesus, was meinst du damit, setzen, aussetzen, immer wieder sie zu uns sprechen lassen, sie in den Kontexten lesen, fragen, Jesus, was meinst du damit, dann kommen wir den wirklichen Reich-Gottes-Prinzipien auf die Spur. Die wirklichen Reich-Gottes-Prinzipien sind nicht, gib 10 Euro, dann kriegst du 100. Die wirklichen Reich-Gottes-Formulierungen, die richtigen Reich-Gottes-Prinzipien sind, wenn wir ein Leben leben, um uns zu nehmen, dann werden wir verlieren, spätestens in Ewigkeit. Aber wenn wir ein Leben leben, um zu geben, dann werden wir paradoxerweise auch das bekommen, was wir gar nicht anstreben, und wir werden bekommen. Jesus stellt uns immer wieder vor die Wahl, ein Leben zu leben, wo es uns um uns selbst geht und wo wir alles und jeden benutzen wollen, damit es uns besser geht. Du kannst hervorragend Freundschaften so leben. Du kannst sogar Beziehungen so leben und eine Ehe so leben, dass du kriegst, was du willst. Und du kannst dummerweise auch Gott so benutzen, dass du eine Gottesbeziehung in dein Leben so integrierst, damit du bekommst, was du willst. Aber Jesus sagt ganz klar, wer so lebt, wird verlieren. Wird verlieren. Du kriegst nicht, was du willst, wenn du egoistisch dein Leben lebst. Auch nicht als Christ. Oder leben wir ein Leben, wo wir uns verschenken, der Hingabe. Wo wir sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. wo wir sagen, nicht mein Reich, sondern dein Reich. Ein Leben um Jesu Willen, um des Evangeliums Willen, um seines Reiches Willen. Leben wir für die Sache, die Gott in dieser Welt macht, und zwar nicht heimlich, dann doch, damit wir am Schluss nicht zu kurz kommen und kriegen, was wir auf dem Weg dann vielleicht doch nicht kriegen, sondern weil wir wirklich geben um seinetwillen. Oh, ist das herausfordernd. Und das kannst du nur, wenn du Jesus wirklich kennst. Solange du Jesus nicht kennst, kannst du diese Entscheidung nicht treffen, für ihn alles zu geben. Aber das ist das Leben, von dem Jesus sagt, wenn wir das leben, dann werden auch wir gewinnen. Darum geht es dann aber eigentlich gar nicht mehr. Dann werden alle gewinnen. Das sind Prinzipien des Reiches Gottes. Und Jesus lehrt diese Prinzipien nicht nur. Jesus redet nicht nur darüber, dass wir geben müssen, um zu empfangen. Dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen, dass wir Dingen sterben müssen, um ihm nachzufolgen. Jesus lehrt das nicht nur, er lebt es vor. Es ist gar nicht mehr so lange hin, bis Karfreitag ist und dann auch Ostersonntag ist. Und auch in unserem Text hier ist es gar nicht mehr lange hin. Wir sind im Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium hat 16 Kapitel. Und ab Kapitel 8, ab der Hälfte, geht der Blick auf das, was kommen wird. Auf den Leidensweg von Jesus, Passion nennen wir das. Der Höhepunkt in Kapitel 15 ist dann, dass er stirbt und Kapitel 16, dass er vom Tod auferweckt wird. Die Hälfte dieses Berichtes über das Leben von Jesus widmet sich dieser Thematik. Jesus ist gekommen, um zu leiden, um zu sterben und vom Tod auferweckt zu werden. Und wir sind da mittendrin. Es gibt diese sogenannten Leidensankündigungen. Dreimal im Markus-Evangelium lesen wir, dass Jesus sagt, hey, wir gehen nach Jerusalem, ich werde da sterben. Und ich werde am dritten Tag vom Tod auferweckt werden. Wir lesen das in Markus 8, Vers 31, Markus 9, Vers 31, Markus 10, Vers 32. Kann man sich super merken, wenn man irgendwie Bibelstellen auswendig lernen muss. Und immer wieder, auch schon Markus 8, wird das verbunden mit Nachfolgethemen. Und hier auch. Was lesen wir hier im Zusammenhang? Wir sind beim reichen Jüngling. Das führt uns zu dieser Frage, Nachfolge. Hey, wir haben alles aufgegeben. Jesus, was haben wir davon? Jesus sagt, alles, was ihr gegeben habt, bekommt ihr hundertfach schon hier und jetzt unter Verfolgung und in Ewigkeit das ewige Leben. Und dann sagt er diesen Satz, aber viele Erste werden Letzte und die Letzten werden Erste sein. Und sofort der nächste Vers. Sie waren aber unterwegs und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her. Und sie waren erschrocken. Warum? Weil Jesus ihnen schon zweimal gesagt hatte, was in Jerusalem passieren wird. Sie waren erschrocken, folgten ihm und fürchteten sich. Und Jesus nahm die 12 nochmals beiseite und begann ihnen zu sagen, was ihm widerfahren wird. Und er sagt, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn, also er, Jesus, wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten überliefert werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden ausliefern. Die werden ihn verspotten, geißeln, anspucken und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Jesus lehrt diese Reich Gottes Prinzipien vom Loslassen und dann wird man auch empfangen, vom sein Leben geben und man wird Leben bekommen, nicht nur. Er lebt es vor in einer unerreichten Tiefe. Philipper 2, er, der von göttlicher Gestalt war, er kam herab, hat Knechtsgestalt angenommen. Gott wurde Mensch. Er ließ diese göttliche Herrlichkeit, diesen göttlichen Reichtum zurück. Er nahm Knechtsgestalt an, er beugte sich hinab in den Staub der Welt, in den Schmutz der Welt, ins tiefste Leid, in die Sünde der Menschheit, die er auf sich nahm. Er ging bis in den Tod. Immer noch Philipper 2, der Philipperhymnus, lest es gerne nach. Und was passiert da? Er wird von Gott erhöht. Er, der am dritten Tag Auferstandene, er wird erhöht. Und eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist und dass sein Name der Name über allen Namen ist. Jesus lebt diese Gottesprinzipien vor wie niemand sonst und auf, was seinen Opfertod angeht, auf völlig einzigartige Weise. Und er sagt, folgt mir nach. Gib und du wirst empfangen, hundertfach auf andere Weise, womöglich unter Verfolgung und in Ewigkeit. Gib und folge mir nach. Jesus folgt dem Weg, den Gott der Vater ihm zeigt, in unfassbarem Gehorsam. welchen Weg führt uns der Vater? Führt dich der Vater? Lass uns einen Moment still sein, bevor wir dann uns in Liedern und in Anbetung Gott öffnen.